Herzlich willkommen jetzt zur zweiten Runde und etwas erweitert in der Runde. Wir haben wieder dabei Herrn Wagner, Herrn Wiechmann, jetzt neu dazu Frau Laura Bechtloff, Herr Michael Topfstedt und Tommy Thiele. Sie werden sich dann gleich nochmal selber vorstellen. Und wir wollen eigentlich das Thema nochmal etwas tiefer diskutieren und mit den Leuten, die jetzt hier sitzen, und aus ihrer Profession quasi noch mal etwas berichten und vielleicht auch die Schwierigkeiten, aber auch die Möglichkeiten, die dann in der Zusammenarbeit eigentlich bestehen, etwas diskutieren. Und würde eigentlich, da es schon ein paar Mal gefallen ist im Gespräch zuvor, auch insbesondere die Zusammenarbeit mit Justizvollzugsanstalten als besonderer Handlungsraum in der Begleitung von Ausstiegswilligen. Vielleicht die erste Frage an dich. Aus der Perspektive Justizvollzug, gibt es da sowas wie ein Vollzugsziel im Sinne von Deradikalisierung? Wie betrachtet man das dann aus der vollzuglichen Seite?
Also grundsätzlich erst einmal zu meiner Funktion im Justizvollzug. Ich bin als Gruppenleiterin dort tätig seit 2016. Gruppenleitung bedeutet insbesondere auch für die Behandlung und Begleitung der Inhaftierten zuständig. Die Behandlung im Sinne von Straftataußersetzung und so weiter. Zu der Frage, grundsätzlich ist Deradikalisierung nicht als Vollzugsziel ausgesprochen, sondern wir haben als Vollzugsziel, als großes Behandlungsziel die Resozialisierung. Ja. Jetzt kann man sagen, das ist jetzt vielleicht, wenn jemand mit radikalem Gedankengut da ist, manchmal gar kein Thema, weil er sich ansonsten rechtskonform verhält und so weiter und damit gar nicht auffällt. In der Regel ist es ja aber doch so bei sehr radikalen Strukturen, dass die Strukturen in der Persönlichkeit verwurzelt im Zusammenhang stehen mit der Straftatbegehung, sodass wir früher oder später meistens dann doch auf das Thema kommen. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Resozialisierung, dann arbeiten wir im Idealfall natürlich auch daran, dass es ein rechtskonformes Verhalten gibt nach der Entlassung. Das ist das große Ziel. Und da spielt die Deradikalisierung dann im Idealfall auch eine Rolle, so wir davon wissen. Es gibt jetzt vielleicht auch Fälle, wo wir gar nicht wissen, dass jemand radikales Gedankengut hat. Also die kommen ja zu uns und wir haben ein Urteil und wir haben Vollzugspläne, manchmal Gutachten und so weiter. Wenn das da jetzt noch niemandem aufgefallen ist und der Mann dann auch gar nicht auf das Thema kommt, dann gibt es auch Fälle, wo das gar nicht weiter auffällt.
Gleich nochmal anschließend, welche Ressourcen hat denn der Vollzug eigentlich, um solche Maßnahmen in-house zu begleiten?
Also wir selber als Vollzug haben Sozialarbeiter, Psychologen im Vollzug direkt drin, aber für solche Sachen haben wir auch immer die externen Träger dann. Da gibt es unterschiedliche Schwerpunktträger. Wir haben Träger, die sich insbesondere auf Islamismus spezialisiert haben und dann halt Träger wie Exit dann zum Beispiel, die mit Rechtsradikalen arbeiten. Wir selber haben, der Vollzug an sich ist ja darauf ausgerichtet, sich abzugrenzen nach außen. Eine Deradikalisierung an sich funktioniert aber nicht nur mit einer Abgrenzung nach draußen, sondern funktioniert der nur, wenn es eine gute Begleitung in die extramorale Welt außerhalb der Gefängnismauern nachher gibt. Also die können im Vollzug sich deradikalisieren, wenn sie aber, das Thema war ja in der ersten Runde schon mal, wenn sie aber rauskommen und dann wieder in die normale Struktur kommen und sich da überhaupt nichts verändert hat, dann wird sich auch im Leben des Menschen nichts verändern und es wird danach genauso weitergehen. Das heißt, notwendig, um tatsächlich eine sinnvolle wirksame Deradikalisierung vorzunehmen, ist die Arbeit mit draußen. Ja, ist das Schaffen von Strukturen, das Schaffen von Alternativen draußen, das Schaffen von einer anderen Lebensrealität und einem anderen Lebensinhalt. Weil Radikalität hat ja meistens ein lebensinhaltsspendendes Symptom. Also das gibt dem Menschen ja ganz viel Halt, ganz viel Zugehörigkeit. Das gibt ihm eine Struktur draußen, eine Aufgabe, einen Sinn. Und das Ganze muss man füllen und Alternativen dazu schaffen. Und dazu braucht es eine Kooperation mit etwas draußen.
Wenn wir gerade beim Draußen sind, beziehungsweise und den vielleicht damit verbundenen Problemen, insbesondere im Justizvollzug, also kann man ja sagen, man hat auf der individuellen Ebene vielleicht Probleme in der Begleitung von Ausstiegswilligen, aber gibt es vielleicht auch strukturelle Probleme, insbesondere wenn man mit so einem abgeschotteten Bereich wie dem Justizvollzug arbeitet? Welche Erfahrungen bestehen denn da, Herr Wagner?
Also ich kann jetzt nur unterstreichen den Gedanken, dass im Justizvollzug sitzender Radikaler, egal jetzt ob Islamist oder Rechtsradikaler oder sonst welche Radikalen, gibt ja auch aus anderen politischen Ecken entsprechende Personen, dass eine neue Sinnhaftigkeit entstehen muss. Und da kann der Vollzug viel machen, also auch der Umgang im Vollzug mit den allen, die dort sind, also nicht nur jetzt spezielle Leute, sondern alle können dazu einen Beitrag leisten, die einen mehr oder weniger von der Funktion her schon. Unten außen macht wirklich Sinn. Also ist eine langjährige Erfahrung, die ich auch selber habe. Ne? Also wenn das vermittelt werden kann, das Innen und Außen, und wenn das Innen auch sich dessen bewusst ist, dass eine Resozialisierung zeitgleich auch Deradikalisierung sein soll, wenn die Straftat wegen der die Person einsetzt, ne? Oder die Straftaten können ja auch eine ganze Kette sein, wenn die ideologisch vom Lebens- und Wertbild her sozusagen politisch intendiert ist. Ne? Also dass man die Tat gemacht hat, weil man der Sache dienen möchte, ne? Also mit dem Islam oder dem deutschen Vaterland biologischer Art oder egal. Wenn man das hat, dann so, und dann die Vermittlung herzustellen. Und also auch von den Strukturen her, also ich sage jetzt mal so ein Exit oder egal jetzt andere, und jetzt dem Vollzug als Komplex und den entsprechenden Handlungsträgern. Also das finde ich schon äußerst sinnvoll. Und wenn die Leute allerdings jetzt kein Bewusstsein dessen haben, dass sie jetzt sich ändern wollen, also deswegen ist ja auch die Distanzierungsarbeit so wichtig, ja, irgendwas anzulegen in der Persönlichkeit, über das hinauszuführen, was man hat oder in dem man verstrickt ist, dann macht die Sache Sinn. Wenn man jetzt sozusagen in Hartleibe, in Rechtsradikalen, habe ich auch kennengelernt, die belöffelt man den ganzen Tag, ne, 5 Jahre lang, auch im Vollzug oder wenn sie draußen sind, ich habe das Polizei erlebt, ne, dann predigt man immer wie so ein Verrückter, ne, mal änder dich und passiert gar nichts. Ne. Also wenn man es schafft, sozusagen in so eine Kommunikation zu kommen, dass das bisherige Bild, das bisherige Ich irgendwie erschüttert wird und dann sozusagen darauf aufbauend Alternativen überlegt, ne? Was ist eigentlich ein anderes, ein besseres? Ne? Was ist für mich besser, auch im Sinne von innerer Freiheit und Erlöstheit? Ne? Radikale habe ich oft erlebt, dass die auch innerlich nicht entspannt sind, ne? Und ständig unter Strom stehen und irgendeine Aufgabe erfüllen müssen oder irgendwas, irgendwem zum Gefallen da sein müssen, ne? Wenn du heute nicht zum Treff kommst und du das nicht machst, und dann wirst du, dann machen wir dich fertig und oder brechen den Arm im Gitter oder irgendwas, ne? Da ist dann schon eines möglich, ne? Also wie gesagt, da ist zwar jetzt im Vollzug, nach meiner Wahrnehmung, steht da nicht die Radikalisierung irgendwo in irgendeiner Rechtsvorschrift, ne? Aber es kommt immer darauf hin. Ja? Den Gedanken fand ich also besonders wichtig, die Zusammenbindung zwischen Tat, Ideologie und Existenz, ne? Also der Person. Und wenn man das versteht und merkt, ne, dass da eine Verknüpfung ist und auch eine Kausalität herrscht, ne, und auch eine Bezogenheit auf das extremistische Außen, den extremistischen Kontext, in dem die ja auch leben. Ne. Und im Vollzug ist ja das nochmal besonders problematisch, weil ja auch Gleiche sind, die im Gefängnis sind. Ja, ich war ja in Tegel beispielsweise, dort, wo die Mörder sitzen, in dem, da habe ich geguckt, auf dem Platz spielten da Gefangene Ball, ne? Und da habe ich gedacht, die kennst du doch alle. Ja, ja, das war etliche. So, und wenn jetzt so ein Gefangener da drin ist, der muss sich jetzt auch innerlich damit auseinandersetzen. Redest du jetzt mit Verzugsbediensteten, sage ich jetzt mal, ne? Oder trau ich mich in Exit mit Menschen als Besucher zu empfangen? Ne? Das ist ja schon, die haben mich ja auch gesehen, ne? Die kennen mich ja auch. Also etliche von denen, die da waren. Also es ist schon, da muss man dann schon gucken. Und wenn Verzug sich da, dessen bewusst ist, dann kann man eins, glaube ich, eines bewegen. Ne? Also, mühsam, aber es geht.
Hm? Also Vertrauen auf der einen Seite, der Vollzug gegenüber externen, aber auch das Vertrauen der Klienten, der Klientinnen gegenüber den Ansprechpartnern im Vollzug, aber auch externen.
Und ehrlich gegenseitig Probleme benennen, ne? Das ist immer wichtig, denn das finde ich also auch sagen, wenn der Vollzug mit irgendeiner Sache nicht einverstanden ist, was wir zum Beispiel machen würden, Kritik üben, gucken und umgedreht, wenn wir was haben, kann man es natürlich auch irgendwie geschickt gestalten, dass es angenommen und verstanden und dann auch gewollt wird, ne?
Okay, dann gehen wir davon aus, wir haben diese Vertrauensebene, wir haben den Klienten und wir haben den Ansprechraum oder den Anspracheraum und wir sind in Richtung Vollzugsziel und in Richtung Haftentlassung und dann schaue ich jetzt rüber zu Herrn Topfstedt. Das danach, der Übergang, die Reintegration dann aus diesem Haftraum, aus diesem Haftleben, teilweise über mehrere Jahre, teilweise Jahrzehnte, die dann da verbracht worden sind. Welche Herausforderungen und welche Möglichkeiten hat denn da die Bundesanstalt für Arbeit bei der Entlassung mitzuwirken und solche Prozesse auch produktiv für die Person zu gestalten? Vielleicht können Sie da so ein bisschen aus der Praxis erzählen.
Ich würde jetzt erstmal die Lanze brechen und sagen, wir arbeiten nicht direkt primär für den Entlassungszeitraum. Das ist natürlich das Ziel, auch der Übergang. Ich bin jetzt seit 10 Jahren in den Verzugsanstalten Berlins tätig, als einer von wenigen Resozialisierungsberatern. Das heißt, Mitarbeiter der Agentur für Arbeit, ausschließlich Beratung, Unterstützung von Inhaftierten in Berlin. Habe also nur das Strafverliehen-Klientel, was die Zeit dort verbüßt. Für mich beginnt die Arbeit ab dem ersten Tag der Haft. Also da geht es nicht darum, dass wir 6 Monate vor dem Entlassdatum, wenn es bekannt ist, was ja oft im Vollzugsverlauf gar nicht bekannt sein kann, weil es gibt so viele Termine zwischendurch, Halbstrafe, Zweidritteltermin, Reststrafe ersuchen, dass man nie auf ein bestimmtes Datum hinarbeiten kann. Das heißt, für mich ist der erste Tag relevant und wir sind auch ab dem ersten Tag in allen Haftanstalten präsent. Und ich habe auch in der Zusammenarbeit mit den Inhaftierten mitbekommen, auch in Rücksprache natürlich mit den zuständigen Gruppenleitungen, dass es für alle Beteiligten von Vorteil ist, ab dem Zeitpunkt zu starten. Und der große Punkt, mein Hauptpunkt, ist natürlich das Thema der Biografiebrüche. Das Thema, was wir auch in der ersten Runde hatten, der fehlenden Schulabschlüsse, der fehlenden Berufsbildungsreife. Wenig bis kaum Klientel, was über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt. Das heißt, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt, jetzt mal unabhängig des Rucksacks, Vollzug, Eintragung, Führungszeugnis, sind schon so schwierig genug, dass im Vollzug mehr oder weniger schon zusammengearbeitet wird in Richtung Schulabschluss, was in Tegel ja möglich ist, die Berufsbildungsreife zu ermöglichen, dass wir in der Haftanstalt, in den Haftanstalten Berlins auch Möglichkeiten haben, über externe Träger, Bildungsträger, das heißt auch wieder Netzwerkpartner, modulare wie abschlussorientierte Umschulungen umzusetzen. Das heißt, dass die Inhaftierten schon während der Haft einen Beruf erlernen können, was natürlich den Übergang aus der Haft heraus, eventuell über den offenen Vollzug wiederum erleichtert mit einem Berufsabschluss, als wenn man erst mit dem blauen Sack auf den Rücken, Tor 1, Tegel, dann anfängt irgendwo zu gucken, okay, sozialer Empfangsraum, Wohnung, Geldleistung, Krankenversicherung, das ist für mich zu spät. Das ist für mich garantiert zu spät in der Praxis, dass man dann viel, viel früher beginnt. Und ein Großteil der Personen, mit denen ich zusammenarbeite, haben Biografiebrüche. Das heißt, wir reden hier über einen kleinen Prozentsatz, die Berufsbildungsreife haben. Das sind eher dann so die älteren Klientel. Alles jünger als 40, meiner Erfahrung, muss ich so sagen, hat sehr, sehr oft Abgangszeugnisse, Förderschulabschlüsse, wenn überhaupt vorhanden, maximal ein Hauptschulabschluss, heutzutage Berufsbildungsreife, und da setze ich an. Da schauen wir, inwieweit die Lebensziele, Lebensplanung des einzelnen Inhaftierten aussehen, wo seine Ziele hingehen. Mein Ziel ist immer, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, Wir haben einen riesigen Fachkräftemangel und jeder mit einem Berufsabschluss hat ein sichereres Arbeitsverhältnis als einer prekären Beschäftigung als Helfer oder in einer Zeitarbeitsfirma, meiner Meinung nach. Und da arbeite ich in der Richtung, dass die, die möchten, weil Zusammenarbeit mit uns, mit mir ist freiwillig, diese Chance bekommen können. Aber auch in Rücksicht natürlich auf die Deliktstruktur und dann die Integration in den Arbeitsmarkt. Ich brauche, jetzt bin ich mal ganz direkt, jemand mit einem Sexualdelikt wird bei mir kein Erzieher. Weil der hat auch auf dem Arbeitsmarkt keine Chancen im Erzieherbereich. Und so muss ich dann auch ganz offen im Gespräch über das Delikt sprechen. Der Inhalt, die Umsetzung ist mir in der Arbeit nicht relevant. Mir geht es darum, was steht im Führungszeugnis, weil das will gegebenenfalls auch der Arbeitgeber sehen. Und da müssen wir schauen, dass wir zusammen Wege erarbeiten, Berufswegeplanung schon im Vollzug erarbeiten. Wo kann der Weg hingehen? Vielleicht auch in Rücksprache mit den Sozialarbeitern für den offenen Vollzug in Berlin. Das sind Sachen, die im Vollzug nicht umgesetzt werden. Zum Beispiel eine kaufmännische Ausbildung ist aktuell nicht umsetzbar. Wir haben viele handwerkliche Ausbildungsberufe, dass das für den offenen Vollzug vorgesehen wird. Auch in Vorbereitung, Übergang, Entlassungsmanagement. Und dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit den freien Trägern, Bildungsträgern, was dann die Begleitung angeht, dass, so nenne ich es gerne, wir eine warme Übergabe aus dem Vollzug heraus haben, dass der Inhaftierte dementsprechend schon Strukturen hat, wo er angebunden ist, wo er ein Vertrauensverhältnis hat und nicht erstmal in ein Loch fällt und selber nicht weiß, wo sind meine Ansprechpartner. Und viele Inhaftierte haben halt durch einen mittel- und langen Vollzug aus meiner Erfahrung sich so ein bisschen an das Vollzugsleben auch gewöhnt. Ihnen wird gesagt, wann wird aufgestanden, wann gehst du zur Arbeit, was sollst du jetzt machen, brauchst du Hilfe bei den Unterlagen, dafür ist ein Sozialarbeiter da, der unterstützt dann beim Ausfüllen, jetzt gehst du ins Bettchen, hier sind deine Freizeitangebote. Und das klingt jetzt erstmal für einen freien Menschen total, aber man übt sich in diese Strukturen rein, man begibt sich da rein und dieses selbstständige Leben wieder, das müssen die auch erstmal wieder lernen. Ja. Und da ist halt für mich ganz wichtig, dass sie vorher schon dort angebunden sind, dass sie Möglichkeiten haben, sich dazu erproben, ihre kleine Freiheit langsam auszubauen, auszuleben, auszutesten, dass sie nicht erschlägt bei dem Zeitpunkt des Übergangs. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen abgeschwiffen, aber ich kann gerne nochmal auf Detailfragen eingehen.
Kann ich vielleicht kurz was dazu sagen? Also ich würde das vielleicht sogar noch den Zeitraum noch vorher verlegen. Wir arbeiten mit der Jugendhilfe im Strafverfahren zusammen. Wenn wir jetzt wieder auf Haltung und politische Einstellungen kommen, auch finde ich es auch ganz wichtig. Also wir arbeiten da zur Vermeidung von am Ende Jugendarrest oder Knasterfahrung auch. Natürlich nur auch basierend auf der Freiwilligkeit. Aber wichtig ist für uns, wäre eigentlich ein Wunsch, die Klienten mit in den Jugendarrest auch begleiten zu können und da das weiterzumachen, um auch eine weitere Radikalisierung unter Umständen dort zu unterbinden. Und am Ende sollte es tatsächlich weitergehen, dann vielleicht auch mit Kollegen wie Ihnen da entsprechend weiterzuarbeiten. Weil was ja jetzt ein bisschen zu kurz kommt, sind dann sozusagen, wir sind jetzt da, ich glaube, das ist dann auch das Interessante, worüber vielleicht noch reden, das Legalitätsprinzip. Also sagten ja selber irgendwie, ja, es geht jetzt erstmal sozusagen darum, den Menschen wieder ins normale Leben zu integrieren, das möglichst frühzeitig. Und trotzdem haben wir ja dann auch noch nicht über die Haltung gesprochen. Ne? Also wo, und das war ja auch in der ersten Runde ein bisschen der Inhalt zu sagen, okay, für uns ist die Menschenverachtung, die Haltung auch ein Zeichen oder eine Möglichkeit, dass die Biografiearbeit oder eine positive Biografie stoppt oder sich eben nicht entwickelt. Schulnoten werden schlechter, Schulabschlüsse nicht gemacht, der Arbeitgeber passt nicht. Und das finde ich, ist glaube ich auch nochmal wichtig, das entsprechend zu begleiten sozusagen. Und das finde ich dann ganz interessant in dieser zwischen Regelstrukturen und Vereinen, wie wir denn dann dezidiert sozusagen zu diesen Haltungen arbeiten. Da haben wir, glaube ich, ganz viel im Positiven dann am besten konstruktiv an Reibungsfläche, aber dass das sozusagen dann auch in dem Arbeitsfeld ja, zu einer gewinnbringenden Kooperation wird sozusagen.
Also sehe ich mich ein bisschen so als Vertreter vor Ort natürlich einer Regelstruktur, das Arbeitsamt, wo natürlich in den ersten Gesprächen, wie Frau Bechloff auch schon gesagt hat, jetzt nicht unbedingt gleich herauskommen muss, dass jemand irgendwelche radikalen Haltungen hat oder wie sein Menschenbild aussieht oder zu welchen Strömungen oder Tendenzen es kommt. Meine Erfahrung der letzten Jahre ist mit der neuen Welle der Reichsbürger, was ja auch durch die Regelstrukturen, Agenturen wie Jobcenter geschwappt ist, wo es dann auch oft Reibungspunkte gab. Das sind Personengruppen, die mit Behörden ja gar nichts zu tun haben wollen. Andere radikalen Richtungen, ob es jetzt Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus ist, entweder sind es so extreme Fälle, dass man das weiß oder dass einem das irgendwo bekannt wird, aber der ganz normale Mitläufer, der in der Szene drin ist, da im ersten Gespräch, wenn der in meinem Büro ist oder wir treffen uns dort in der Anstalt und der spricht mich an, dann ist es für mich schwierig, erstmal rauszufiltern, hat dieser Mensch radikale Tendenzen, ist dort vielleicht noch ein Hilfenetzwerk oder irgendwelche Möglichkeiten, die man ihm offerieren kann. Ich gehe auch gerne in meinem Beratungsstil so vor, ich sage selber, ich bin der Lotse deines Lebens, du bist der Kapitän, du sagst, wo es hingeht. Ich kann dir nur Optionen aufzeigen, kann dir sagen, was ich an deiner Stelle machen würde, was Vor- und was Nachteile hat. Du musst diesen Weg gehen, was wir vorhin hatten mit dem Thema extrinsische Pulse, er muss von sich aus intrinsisch irgendwo dann verfolgen. Und wenn wir nie auf das Thema kommen, Radikalisierung bzw. Einstellung, dann ist es auch schwer für mich, das nach Arbeit. Deswegen
ja zu dir begleiten.
Deswegen ja, dieses Präventive. Ich habe leider die Leute, die strafrechtlich verurteilt wurden. Das heißt, da davor ranzukommen an die Personengruppe, ist für mich ja gar nicht möglich.
Gehen wir mal ins Davor. Würde ich gerne Tommy Thiele mit einbeziehen. Okay. Nämlich einerseits, wir haben diese spezifischen Angebote, ob nur vom Arbeitsamt, von Distanzierungsbegleitung, von Aussteigerprojekten. Wie kann eigentlich soziale Arbeit in dem Zusammenhang so eine Ausstiegsrelevanz irgendwo vielleicht auch sehen oder wahrnehmen? Und mit welchen Möglichkeiten kann die soziale Arbeit darauf reagieren, um vielleicht diesen blauen Sack an Tor 1 vielleicht noch zu vermeiden oder zumindest eine Ansprache zu finden und dann vielleicht Hilfe zu vermitteln?
Haben wir bis 18 Uhr Zeit? Oder?
Ja.
Weil die Frage ist natürlich umfassend und sehr komplex, muss man deutlich sagen. Ich persönlich glaube, man kann, wenn man über Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit von Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit redet, also im herkömmlichen Sinne, nicht spezielle, wie der Herr Kollege seine geschätzte Arbeit macht, sondern von ordinärer Jugendarbeit einfach einen Blick in die Historie wagen müssen. Und da gestatte ich mir einfach mal, ich klaue mal 3 Minuten und gehe mal in die Historie. 90er Jahre durfte noch ein Begriff sein im Osten. Baseballschlägerjager ist der reduzierte Begriff auf die Zeit im Osten. Hatten wir eine relative soziale Deutungshoheit von rechtsextremen Strukturen, gerade aus dem Jugendbereich, in den Dörfern und Orten in Brandenburg, aus dem ich komme. Bin Königs-Wusterhausener, arbeite seit 1990, angefangen im AGAP-Programm damals, war ein Aktionsprogramm des Bundes gegen Aggressionen, Gewalt, Ausland der Freiheit, später überführt in SOPRO, ein Sonderprogramm des Landes Brandenburg, die mit Strukturen aus rechtsextremen jugendlichen Gruppen arbeiten sollten. Man reduzierte damals das Problem auf ein Jugendproblem, völliger Fehler, völlig irre damals, wenn ich das mal so sagen darf, und sagte, wenn wir genug Jugendarbeiter in Sonderprogrammen einstellen, die lösen das Problem für uns. Läuft. Prima. Lief natürlich nicht, muss ich nicht zu sagen. Die hat eine relativ große Verdrängungssache des Problems von Kommunalverantwortlichen, von Politikern über Jahre hinweg. Und letztendlich ist das, was man sich erträumte von dieser Art von Jugendarbeit und was wir gerne selber erfüllt hätten, völlig ging natürlich nicht, ganz deutlich. Die Erfolge, die wir hatten, waren übersichtlich. Ich will ja nicht sagen, dass es punktuell in Fürstenwalde, in KW, in Angermünde auch Erfolge gab von Projekten. Allerdings bei deutlich nicht so, wie man sich das gerne gewünscht hätte. Das heißt, wir waren natürlich nicht in der Lage, das Rechtsextremismusproblem in Ostdeutschland zu lösen. Und ich habe 97, 98 ein Umdenken. Darauf komme ich jetzt, warum ich jetzt auf Wirksamkeit von Sozialarbeit komme, im Land Brandenburg zumindest. Ich habe einen MP, den ich persönlich nach wie vor sehr schätze, Herr Stolpe, damals als Person, und einen Innenminister, der nannte sich Alwin Ziel. Und die haben 4 Dinge eingeführt. Erstens, die Repression wurde 97, 98 massiv gesteigert gegen Angehörige von rechtsextremen Szenen, von Gruppierungen, von Einzelaktivisten. Sprich, da wurden 2 Sondereinheiten gegründet damals, in einer war die MEGA. Das waren die mobilen Einsatzeinheiten gegen Gewalt und Ausländerfeindlichkeit. Und das war eine 2. Einheit, die nannte sich TOMEC, täterorientierten Maßnahmen gegen extremistische Gewalt. Das war eine Sondereinheit mit Sonderbefugnissen, die von 98 bis 2002, später dann in einer anderen Struktur, massiv Druck auf Aktivisten und Aktivistinnen der Szene ausübten. Nicht nur auf die Aktivisten selber, sondern auch ums Umfeld. Wohnungsvermieter, Arbeitgeber etc. Der Leidensdruck für Aktivisten und Aktivistinnen aus der Szene wurde unermesslich höher, als sie bis 97, 98 gewohnt gewesen sind. 2. Säule, das Land Brandenburg, erst von oben, dann nach unten erkannte, dass das Problem Rechtsextremismus auch ein Problem ist, was die Zivilgesellschaft betrifft, und zwar in allen Altersgruppen. Hat damals erstmal das Programm Tolerante Brandenburg gegründet, dann auch das Aktionsbündnis gegen Ausländerfeindlichkeit etc. pp. Und die mobilen Beratungsteams des Landes, die also vor Ort gingen und auch Strukturen der Zivilgesellschaft in den Orten berieten. Da gab es dann viele Dinge, die auch vor Ort entstanden sind, heimisch in einer weltoffenen Stadt, Bündnis gegen Rechts, also viele Dinge, wo Zivilgesellschaft aufstand und sagte, wir müssen hier was tun. Dritter Punkt, Jugendsozialarbeit wurde ein Stück weit gestärkt, auch szeneorientierte Jugendsozialarbeit, indem mir gesagt wurde, okay, wir brauchen Experten, Leute, die mit Feindberührung an die Front gehen und auch sich nicht scheuen, in Szene reinzugehen und mit Szene zu arbeiten. Und die vierte Säule, die ich persönlich für wahnsinnig wichtig halte und wo ich auch in der Zusammenarbeit mit Exit gute Erfahrung gemacht habe, wenn ich jemanden habe, der über den Leidensdruck der Repression und über die Ächtung der Zivilgesellschaft raus will aus Szene und das auch über die Angebote und Vernetzung von Jugendarbeit macht und schafft, die wir ja anbieten können, wir haben ja Netzwerke etc. pp., dann brauchst du eine Perspektive hinterher. Was der Kollege zum Beispiel macht. Also nicht immer Nazi und jetzt holen wir dich raus und jetzt sind deine Taten ja weg, die du tust. Ich muss ihn überführen in eine lohnenswerte Zukunft. Der kommt aus unserer Gesellschaft oder die, bitteschön, wir wollen ja immer noch daran denken, dass wir männlich und weiblich haben, auch in den 10 Sachen. Und ich muss Perspektiven bieten, damit die Ablösungen, die bei ihnen vonstatten gehen, auch dauerhaft sind. Wenn diese vier Säulen funktionieren, funktioniert auch Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Aber nur, und das ist meine Überzeugung, nicht alleinstehend, sondern nur, wenn diese vier Säulen miteinander harmonieren. Leider, sagt man bewusst so, sind auch ein Stück weit die Strukturen der Repression etwas abgebaut worden. Es gab ja eine verschiedene Polizeireform und sonst was. Ich will jetzt keine Lanze für die Polizei brechen, wäre mir ein falscher Job, mäßig auch. Aber ich denke nach wie vor, dass nur, wenn diese Strukturen miteinander harmonieren und auch miteinander nicht zusammenarbeiten, wird Jugendarbeit mit Polizei selten machen, aber nur wenn dort der Druck auch da ist, der dafür sorgt, dass nicht nur Aktivisten und Aktivistinnen aus Szene, aus politisch verantwortlichen Stellungen, sondern auch aus dem Umfeld ringsherum, ne, Jugendliche, Jugendgruppen etc., diesen Druck verspüren, der da passiert, werden auch die Angebote, die wir setzen können, erstmal relevant für die entsprechende Klientel, die noch oder wie auch immer in Strukturen stecken und die da halt dann raus wollen. Das ist für mich so ein Stück weit wichtig, das nochmal zu betonen aus der Historie, was wirklich Jugendarbeit leisten kann und was sie auch nicht leisten kann, auch das ist wichtig.
Hm. Da sind wir auch bei Grenzen und bei wahrnehmbaren Grenzen. Und du hast nochmal von Harmonisierung von unterschiedlichen Angeboten gesprochen, also die Repression auch mit anderen Angeboten zu kombinieren. Da würde ich an dich, Pierre, nochmal eine Frage setzen. Die Harmonisierung von Wahrnehmungen, insbesondere dann, wenn es dann vielleicht um Gefährdungswahrnehmungen geht. Welche Erfahrungen habt ihr? Da ist dann ist da die Harmonie da? Hat man da eine synchrone Wahrnehmung oder gibt es da Unterschiede und welche Unterschiede kann man da noch lösen oder mit welchen Problemen ist man da konfrontiert?
Synchrone Wahrnehmung von den Regelstrukturen.
Ja, von Gefährdungen, beziehungsweise von Gefährder, also eine Person, die vielleicht als Gefährder wahrgenommen wird, wenn ihr die so wahrnehmt, hat man da eine synchrone Wahrnehmung, um dann ein gleiches Handlungsziel zu haben wieder, mit Sicherheitsbehörden vielleicht?
Ja, die synchrone Wahrnehmung ist dann wieder, was ich erst schon sagte, gestört, ein Stück weit durch das Legalitätsprinzip, ja. Also wie gesagt, wir haben dann oftmals mit Klienten zu tun, die strafrechtlich dann gar nicht durch politisch motivierte Taten oder extreme Gewalttaten aufgefallen sind. Das ist vielleicht das auch, was Herr Töpfstedt sagte, oder nicht klar, warum keine politisch motivierte Straftat, also welche Person habe ich vor mir. Und insofern müssen wir den Sicherheitsbehörden, also wir haben durchaus Klienten, wo wir sagen, weil wir auch aufsuchend tätig werden, die sind gar nicht straffällig auffällig geworden, sondern die haben wir durch Verweis gekriegt und haben dann eine Person sitzen, die eine hohe Gewaltaffinität hat, die aber nicht auslebt. Unter Umständen, man weiß, dass ein Zugang aber zu Waffen besteht etc. Und dann kommt der Biografiebruch, was passiert dann? Und in Thüringen arbeiten wir sozusagen gerade daran, eine sensibilisierte Form bei Sicherheitsbehörden zu bekommen, außerhalb da auch des Verfassungsschutzes. Tatsächlich erstmal, und da haben wir auch wieder den Datenschutz als Thema, ja, erstmal eine Gefährdereinschätzung zu bekommen, um selber eine Sicherheit für uns als Institution, für unsere Trainerin, aber auch natürlich für das Umfeld dieses Menschen zu bekommen. Genau, eine Sensibilisierung mag durchaus da sein durch gut gewillte Menschen in den Institutionen, aber tatsächlich besteht dann darin der Unterschied irgendwie, wann kann ich wie tätig werden und wie sehe ich dann meinen Auftrag? Das glaube ich auch in den Bundesländern sehr unterschiedlich. Da wäre es mal wünschenswert, wenn da sozusagen Austausch stattfinden würde, den wir auch gerade in Thüringen so ein bisschen anregen. Wir sind da ja auch mit Exit stark im Austausch zu verschiedenen Klienten. Genau, und wichtig dabei ist, der andere Fakt ist das, was eben noch besprochen wurde, wenn der Topfstedt jetzt sozusagen Menschen bekommt zum Vermitteln, der jetzt eben noch nicht ausgestiegen ist, dann stärke ich ja unter Umständen auch Strukturen eines Menschen, der sozusagen seine menschenverachtenden Haltungen weiterlebt. Also das ist der Punkt, wo ich sage, es ist ganz wichtig sozusagen, früh zu erkennen, mit wem haben wir es zu tun und wem ermöglichen wir hier Chancen. Ja? Und das wird eben immer schwieriger, heute zu eindeutig. Es gibt halt eben nicht mehr die Glatze mit Springerstiefel, die man erkennt. Ja, da rede ich ja nichts Neues. Aber wie sensibilisieren wir die Strukturen dafür, dass im Prinzip dann auch wieder bei Sicherheitsbehörden eine Prävention einfach Straftaten dann verhindert, logischerweise, oder am bestenfalls tut. Und ja, dann da eine Zusammenarbeit stattfindet, die natürlich den Datenschutz berücksichtigt, die Umfelder absichert und die am Ende sozusagen ja, zu einer gemeinsamen Haltung auch zu der Sache führt. Aber ich glaube, da sind wir gerade in einem sehr großen Prozess bundesweit, wo es wichtig wäre, Erfahrungen auszutauschen. So, weil es eben nicht mehr so einfach ist wie in den 90ern. Und nochmal ganz kurz, wenn man, ich empfehle mal das Buch von Herrn Dr. Tepper vom Landespräventionsrat Niedersachsen, Ein Tropfen auf den heißen Stein, soziale Arbeit, was die tun kann. Repression wichtig, ja, aber soziale Arbeit gerade nochmal immer da sein, möglichst, wenn dieser Biografieumbruch, wenn diese Krise kommt, ja, dann ist sozusagen auch wenn bei Leuten in der Szene, da ist die Möglichkeit, da ist durchaus eine Wirkung gegeben, weil Ausstiegsmotivationen sind ja auch divers. Ja? Es ist ja nicht nur Repressionsdruck. Ne? So.
Jetzt haben wir gerade die Klienten, den Klienten als Gefährder. Drehen wir es nochmal um, auch in der Praxis von Exit. Die Klienten als Gefährdete. Wie sind denn da die Erfahrungen? Auch da ist ja die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden notwendig. Und wie sind da die Erfahrungen? Funktioniert das, um halt diese Gefährdungen vielleicht zu kompensieren in unterschiedlichen Fällen? Und welche Möglichkeiten bestehen da eigentlich, Herr Wagner?
Naja, das ist auch ein schwieriges Thema. Man tanzt da immer auf dem Drahtseil rum. Wir haben ja höchst selten, hast du ja richtig gesagt, höchst selten damit zu tun, dass die Leute, die zu uns kommen, Gefährder sind, sondern tatsächlich Gefährdete, weil sie ja die von mir in der ersten Runde ja eingangs kurz angerissene Feme erleiden. Das heißt also, sie werden als Verräter gebrandmarkt und werden sanktioniert wegen des Ausstiegs, ne, weil sie eben nicht mehr mitmachen und die Mission canceln und damit sozusagen Heiligtum des Geistes und der Tat kaputt gemacht haben und sich sozusagen jetzt als strafwürdig erweisen. Ne. Da kann dann auch alles passieren. Bis zur Tötung ist alles erlaubt. Also sie sind freiwillig. So, und jetzt haben wir das Problem, dieses Freiwilligsein dann auch den Sicherheitsbehörden so mitzuteilen, dass die Sicherheitsbehörden, also da ist insbesondere gemeint die Polizei, die ja primär sozusagen für die, im Rahmen auch der Polizeirechtlichkeit, für den Schutz von Freiheit und Würde, aber Leben und Gesundheit zuständig sind, teilweise auch die als Machtinstrument, ja, als Inhaber des Gewaltmonopols, also auch die entsprechenden Instrumente hat. Auch legal hat. Wir können natürlich uns auch hinstellen mit einer Knarre und die Leute schützen, dürfen wir aber nicht. Ne? Völlig klar, also nicht das, was wir nicht könnten, aber wir dürfen es halt nicht und wollen wir auch eigentlich auch nicht. Ne? Also wir haben auch nicht die richtige Lebensversicherung, sagen wir mal so rum. Ne? Und da ist dann die Frage, wie kann man sozusagen dieses Ausgesetztsein der betreffenden Personen dann bei der Polizei qualifizieren? Also es geht um die Art der Gefährdetheit und die Dichte der Gefährdetheit und auch den Grad der Gefährdetheit. Also ist das schon todesnah oder ist es nur, weil es ein schlechtes Wort fällt und man sich nur gefährdet fühlt oder so. Also man muss das qualifizieren. Also die Bestimmungen der Gefährdetheit müssen herausgearbeitet werden und müssen dann also auch den Schutzfähigen, also sprich der Polizei, auch mitgeteilt werden. Und da ist es sehr schwierig. Die Begrifflichkeiten, die in der Polizei aufgrund des Polizeirechts bestehen, reichen nicht immer dafür aus. Es ist nicht kompatibel. Also das ist jedenfalls, oder nicht ausreichend kompatibel, sagen wir mal so rum. Und seit Jahren streben wir danach, sozusagen so eine Kompatibilitätsformel zu finden, wie diese Femedrücke und das subjektive Erleben und die Einstufung der Wahrnehmung bei der Polizei qualifiziert werden können. Es gibt beispielsweise dort Bemühungen ausgehend von einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 13.12.2012, wo zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht einen Begriff einführt in einen Spruch zu der Gefährdetheit einer ehemals rechtsextremen Mutter mit vielen, vielen Kindern, wo das Gericht sagt, also wenn die Mutter durch eine Struktur, durch eine extremistische, sprich jetzt in dem konkreten Fall rechtsextreme Struktur bedroht wird und das Leben disponiert wird, also die in Gefahr steht, getötet zu werden, ist das der höchste Kindswohlschaden. Demzufolge dürfe diese Frau dieser strukturellen Gefahr nicht ausgesetzt werden. So, nur jetzt und muss man gucken, wer ist denn da werden noch konkrete Gruppen in diesem Urteil angedeutet, ne? Also die auch die strukturelle Gefährdung darstellen. Das sind ausgerechnet die in Verfassungsschutzberichten als militante Extremisten gelistet sind. Also könnte man jetzt ja sagen, die Gefährdeten sind diejenigen insbesondere, die durch diese strukturellen Gefährdergruppen, Islamisten können das sein, das können Rechtsextremisten sein und auch andere, bedroht werden, erkennbar bedroht, belegt bedroht werden, unabhängig, dass die unmittelbare Gefahr oder der unmittelbare Angriff droht. Ne? Polizei handelt ja bei einer Zufallswahrscheinlichkeit von 0 bis 1, in der Gefährdungsskala ja nicht bei 0 bis 0,5, sondern bei fast 1. Ne? Also da muss der Mörder, ich sage jetzt mal ein bisschen flapsig, schon mit der Axt vor der Tür stehen, bevor da überhaupt was passiert. Und das haben wir auch bei anderen Deliktsarten auch, bei häuslicher Gewalt, da haben wir ähnliche Probleme. Wobei extremistische Gewalt noch eher zu qualifizieren ist als häusliche, ne? Also juristisch und kriminalistisch gesehen. Und da müsste wirklich ein Diskurs passieren. Ne? Also auf was die Gefährdungseigenschaft, also als Gefährder, müssen wir darüber reden, aber auch die Gefährdetheit muss in den Diskurs rein, ne? dass die Qualität der Gefahrenabwehr, egal jetzt, ob die Leute Gefährder sind oder Gefährdete sind, dass das nach vorne kommt. Und da knüppeln wir uns jetzt sozusagen schon 10 bis 15 Jahre die Hacken ab und kommen keinen Meter weiter. Ne? Und das ist ein großes Problem. Das ist auch nicht unrelevant für andere Regelstrukturen, ne? Also dieses Thema. Ne? Wer gefährdeter ist, das ist ja nicht nur die Gefährdung für die, wie du sagst, der Sozialarbeiter, Menschen, die da vor Ort sind, die sind ja auch gefährdet, da sind ja nicht, werden ja alle geküsst und geliebt durch die Extremisten, ne? Sondern auch für Polizeibeamte ist es wichtig, auch sie als Gefährdete, die werden ja auch angegriffen, aber auch andere diverse Regelstrukturen, Arbeitsamt, Randale im Arbeitsamt, will ich jetzt bloß mal so als Stichwort sagen, ne? Oder so. Jetzt gerade, wo der Staatsfrust bei einigen Gruppierungen ja besonders stark ist, muss man mit einem rechnen, ne? Und so weiter und so fort. Also das ist ein ziemlich großer Komplex, den man zwar lösen kann, aber wo ich jetzt momentan Probleme habe, den Willen zu erkennen, dass das passiert, ne? Man drückt sich immer um die Probleme rum und hofft, dass nichts passiert und dann passiert doch was und dann sind sie geistig verwirrt. Ne, das, da habe ich manchmal die Einrede, dass der Psychiater dann immer mehr sagen muss, als er eigentlich zu sagen in der Lage ist. Ne? Also, dass da sozusagen noch einer draufgelegt wird in Richtung Psychiatrie. Und das ist nicht gut. Ne?
Na, es wäre eben auch schön, eine transparente Systematisierung einfach zu haben. Das meinte ich mit bundesweiten Fachaustausch. Ja? Ja. Austausch von den Sicherheitsbehörden auch. Also wenn klar ist, wer für was zuständig ist, Staatsschutz, LKA, dann hat man ein Verfahren, womit auch zivilgesellschaftliche Träger oder dann eben auch soziale Arbeit im Allgemeinen einfach sagen kann, ich wende mich jetzt mit meinem, das dann auch nochmal, wie läuft das Verfahren unter Datenschutzbedingungen ab, ja, mit meiner Fallvignette oder sonst wie an die bundeseinheitlich dann möglichst, kann ja trotzdem in den Ländern beschlossen werden, mit meinem Fall an die und die Stelle und dann weiß ich, das läuft so und so ab. Ja, das ist für Betroffene wie für zivilgesellschaftliche Initiativen, für alle transparent, sicher und man hat ein Verfahren entwickelt. Ja, das ist überfällig.
Ja. Das ist überfällig. Also, das ist reicht ja bis zum Arbeitsamt, sage ich jetzt mal, die Strukturen auch des Schutzes. Ne? Will das jetzt nicht weiter vertiefen. Das also haben wir auch in Bezug auf andere Institutionen wie Rentenversicherung und so weiter. Also da müsste tatsächlich ein Verfahrensmodus und Szenarien sozusagen anritualisierte Szenarien geschaffen werden. Ne?
Wenn ich dazu sagen darf, bin ich völlig bei euch, also sehr dringend. Das hat ja nicht den Hintergrund Rechtsextremismus, der uns ja heute beschäftigt. Wenn wir sehen, wie wir in den letzten 7, 8 Jahren im Bereich Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ja andere Dinge dazu bekommen haben. Ich denke an die großen Fluchtbewegungen des Jahres 2015, wo ja auch geringer Prozentsatz, jetzt nicht falsch verstehen, von islamistischen und sehr antisemitisch geprägten Personen zu uns gekommen sind. Wir haben gewisse Probleme mit Teilen der tschetschenischen Community bei uns, nordkaukasischer Islamismus, haben der dazu kommt, wo Jugendgruppen wirklich auch entsprechend radikalisiert sein können und auch teilweise sind, womit unsere Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen vor allen Dingen auch konfrontiert sind. Wir brauchen dort dringend auch Dinge wie, welche Sicherheitssachen schaltet man vor, wie sieht dort eine Partnerschaft aus, wie gehen wir mit dieser Thematik um, nicht nur sozialarbeiterisch, nicht falsch verstehen, sondern auf alle Fälle auch auf der Sicherheitsdoktrin. Das ist mir sehr wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns da auch das Gefühl haben, wir sind hier ein Stück weit sicher in bestimmten Punkten, abends im Jugendhaus X, in der Ecke Y, ne, Straße Z, um das mal so zu sagen. Also da bin ich völlig bei euch. Wir brauchen dringend Strukturen, die bundesweit, auch das ist ein Punkt, der wichtig ist, nicht nur immer in der Kleinstaaterei unseres netten Landes, sondern schon klar sagt, wie gehen wir mit Dingen um, die dort momentan da sind. Und da bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr da vielleicht eine Initiative gibt oder wenn ihr sagt, Mensch, wir bleiben an dem Thema, das wäre absolut wichtig. Ja. Danke, dass ich mal kurz zwischenreden durfte.
Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft jetzt sozusagen beim Landespräventionsrat in Thüringen mehr oder weniger beantragt, die sich dann aus Polizei und Wissenschaft zusammensetzt und die, wenn das sozusagen sich durchsetzen könnte. Also wie gesagt, wir haben mehr oder weniger beantragt und angefragt in Zusammenarbeit mit auch Polizei, ein Instrument sein kann, aber das ist dann noch nicht erprobt, aber es ist ein Anfang sozusagen.
Ja, auf Bundesebene haben wir es schon ein paar Mal versucht anzuregen und es findet keine Resonanz. Leider nicht. Wie gesagt, das Geschrei ist dann immer groß, wenn es passiert, ne? Das gibt ja auch Einschlägefälle, auch im Bereich Islamismus, die Alarmzeichen setzen. Ne? Ich habe auch, wie gesagt, Einschläge, Impressionen auch im tschetschenischen Bereich und ja, das ist alles nicht ohne. Ne? Und da sind nicht nur tschetschenischen. Ne? Da muss wirklich was draufgelegt werden und ich kann das nur begrüßen, dass Thüringen das jetzt versucht. Ne? Aber wie gesagt, das müsste neben Thüringen auch, da sollte also sozusagen ein größerer Ansatz werden, ne? Weil der wirklich jetzt überall ein Problem ist. Ne? Also, und es wird nicht besser, die Lage wird nicht besser. Ich möchte jetzt gar nicht nach Osten gucken, also, es wird nicht besser. Und wir werden als Gesellschaft, wenn wir die innere Sicherheit als Lebensqualität verstehen, ja, und innere Sicherheit nicht nur als Aufgabe von Polizei und Nachrichtendiensten begreifen, auch Aufgabe aller, oder auch als Anforderung, die Gesellschaft, die Einzelnen an den Staat stellen, müsste eigentlich da mehr Bewegung rein in diese Nummer, ne? Sonst haben wir ein Problem. oder bekommen eins oder haben das eigentlich schon und nehmen es noch nicht so wahr.
Ich würde das Stichwort innere Sicherheit nochmal aufgreifen und das nochmal runterbinden, vielleicht in die sehr konkrete Praxis. Innere Sicherheit ist ja dann auch ein Thema im Vollzug. Wie sind denn da die Voraussetzungen? Weil wir haben jetzt auf einer Metaebene beschrieben, wir brauchen die Zusammenarbeiter, wir brauchen den Austausch da eigentlich. Wenn wir jetzt eine Etage runtergehen, auf die Fallebene, welche Voraussetzungen hat eigentlich oder welche Voraussetzungen setzt der Vollzug voraus an externe Partner, um irgendwie zu arbeiten? Wo man vielleicht auch lernen kann, welche Voraussetzungen das denn auf der Metaebene quasi wieder auch für diesen übergeordneten Austausch braucht. Aber so auf der praktischen, fallpraktischen Ebene, welche Voraussetzungen hat man da?
Also erstmal muss man sich kennen. Man muss wissen, es gibt überhaupt einen Träger, der überhaupt irgendwas macht. Das ist, war ja in dem Fall, in dem wir zusammengekommen sind, so, dass ich zuständig geworden bin und dann Exit gesagt hat, hallo, wir sind da auch schon zuständig, schon seit vielen Jahren. Und so ging das dann los. Das war ein gutes Beispiel. Man muss sich kennen, man muss wahnsinnig viel in der Kommunikation sein. Das muss alles... Es funktioniert nichts einfach, indem ich sage, ach Mensch, ich habe da einen guten Träger, den lade ich mir mal ein. Das kann ich nicht einfach machen, sondern das muss über viele Umwege und Höhen und Tiefen und unterschiedliche Abteilungen genehmigt werden. Und wir haben natürlich auch, das Thema kam auch schon öfter, ein sehr großes Datenschutz, jetzt hätte ich fast Problem gesagt, aber ein sehr großes Datenschutzthema. Was ja über vier Ecken funktioniert dann. Also es gibt einmal unseren Datenschutz, es gibt den Datenschutz von Exit, der ja viel persönlicher, oder von dem externen Träger, der viel persönlicher an den Menschen dran ist und auch viel persönlicher dran sein muss, damit überhaupt irgendwas funktioniert, also ein ganz großes Vertrauen braucht. Das heißt, sich nicht unbedingt auch immer unproblematisch mit dem Vollzug oder der Regelstruktur austauschen kann, weil die ja auch ein Stück weit manchmal nicht immer nur freundschaftlich verbunden ist mit jetzt in unserem Fall dem Inhaftierten, sondern da auch manchmal so Diskrepanzen sind und so weiter. Und im Idealfall funktioniert das halt im Übereck, in der Mitte der Klient, Inhaftierte, wie auch immer, und der mit allem einverstanden ist und der das auch so möchte und der diesen Willen daran hat, ne? Dass alle auch zusammenarbeiten, der selber versteht, dass es notwendig ist. Ne? So kann das dann gut funktionieren. Es braucht ganz viel Kommunikation, es braucht ganz viel Transparenz und auch so ein gewisses Vertrauen von allen Beteiligten gegenseitig. Mhm. Ne? Also, dass man auch, dass wir als Anstalt das Vertrauen haben, dass da nichts missbraucht wird, dass der Mann da auch in guten Händen ist, dass wir ohne Probleme auch den Träger reinholen können in unser ja sehr geschütztes System. Andersrum genauso, dass wir auch mit nach außen gehen können. Und vorhin kam diese Teilnahme an Vollzugsplankonferenzen. Das ist ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr gutes, sehr, sehr gute Maßnahme bei uns, wo dann alle zusammen wirklich an einem Tisch sitzen und sagen können, was ist unser gemeinsames Ziel? Ja, und wo können wir jetzt welchen Verein oder welche Institution für nutzen? Oder wie können wir gerade auch diese unterschiedliche Aufgabe nutzen? Ne? Wenn jetzt der Inhaftierte den Vollzug gerade total doof findet, kann ich dann vielleicht mit dem Träger in Kontakt treten und sagen, pass mal auf, ich will jetzt eigentlich das und das, vielleicht kannst du noch mal auf der anderen Ebene versuchen, dem zu erklären, dass es gar nicht so doof ist, sondern dass es auch schon irgendwie einen Sinn macht. Und dann kann man da, glaube ich, nur auf dem Weg ein gutes Ergebnis erzielen. Es braucht aber auch wahnsinnig viel Durchhaltevermögen. Ne? Durch Höhen und Tiefen und ein Scheitern nicht immer gleich als komplettes Scheitern zu verstehen und zu sagen, okay, jetzt hat er hier irgendwie, gab es hier ein Problem, das hat nicht funktioniert, er ist jetzt wieder in eine andere Ecke. Dass man sagt, na gut, dann lassen wir das, das hat ja nicht geklappt. So, mit Träger XY ist er schiefgegangen, sondern dass man dann im Idealfall gemeinsam guckt, wie kommen wir jetzt aus dieser Ecke wieder raus und gehen dann am Ende weiter den Weg nach vorne.
Vielleicht nochmal zur Erläuterung, also Vollzugsplankonferenzen bedeutet dann auch, dass in Haft verschiedene Akteure, die mit der Person, ob das nur Vollzugsbeamte sind, Sozialarbeiter, Teilanstaltsleiter, am Tisch sitzen gemeinsam und dann über die, und im besten Fall auch vielleicht noch involvierte externe Träger, über die Entwicklung, Vollzugsziel, Schritte dahin und so weiter diskutieren. Und vielleicht da nochmal so ein bisschen die Frage, ist dann die Arbeit mit externen Trägern immer nur gut im Sinne von leicht und arbeitserleichternd, oder hat man da nicht vielleicht auch mehr Probleme am Ende, als man haben will?
Je mehr Leute, desto komplizierter, aber ja. Weil jeder ja unterschiedliche Meinungen hat, wie jetzt was funktionieren müsste. So ein externer Träger, der hat dann immer so ganz tolle Ideen und wir sagen, ja, ich ist ja nett, aber nein. funktioniert so nicht, geht nicht, weil wir ja doch sehr, sehr, es liegt ja in der Natur der Sache, wir sind sehr geschlossen und sehr strukturiert, sodass es manchmal auch kompliziert ist, sich gegenseitig zu verstehen, zu geben, was jetzt, warum jetzt bestimmte Sachen, die wirklich vielleicht eine pädagogische super Maßnahme sind, aber für uns nicht funktionieren. Also auf lange Sicht gesehen würde ich sagen, es ist in der Regel eine Verbesserung, eine wahnsinnige Bereicherung und auch das einzig Sinnvolle, gerade in so einem tiefgreifenden Thema. Mhm. Die Arbeit mit externen, über die Haftzeit hinausgehenden, betreuenden Trägern. Situativ kann es manchmal anstrengend und nervig sein. Also so ist halt immer, wenn man mit Menschen arbeitet. Ja.
Ich meine Sicht aus dem freien Träger, also ich kann das total nachvollziehen. Aber ich finde auch, also ich meine, das ist natürlich immer eine Ressourcenfrage, ne? Aber wir finden das immer sehr gut, wenn wir mit neuen Regelstrukturen, Institutionen arbeiten. Vielleicht einfach mal so eine Art der Fortbildung da gemeinsam zu machen, damit man die Ansätze gegenseitig kennenlernt. Müssen allerdings sagen, dass da die Regelstrukturen nicht immer so offen sind, weil sie natürlich zeitlich, je nachdem mit wie vielen Trägern sie auch arbeiten, ne, kann ich auch verstehen, aber es braucht dann natürlich auch ein bisschen Zeit zu sagen, okay, wir lernen einander kennen, wir gleichen Haltungen ab und Systeme sozusagen, ja. Und nicht selten kommt dann irgendwie, oh, jetzt ist der Fall da. Ups, jetzt kommen Träger. Und der kommt dann natürlich mit seinen Wünschen und das passt dann nicht immer. Ne? Also auch hier, ich glaube, da ist gar kein Vorwurf an die freien Träger, noch an die Regelstrukturen zu machen. Auch hier irgendwie eine Form der Systematisierung, wie man da zusammenkommt. Wie bringt man diese Strukturen effektiver zusammen? Ne? Und da sind wir natürlich im Abgleich auch, wie gehen wir gemeinsam an den Fall ran? Welche Möglichkeiten habt, ich sage jetzt mal ihr, und welche Möglichkeiten haben wir? Ne?
Also. Das ist auf jeden Fall immer ein kapazitäres Problem, weil der Extremismus ist ein Thema von Inhaftierten oder von Regelstrukturen. Das ist eins. Wir haben 120.000 und zu jedem einen einzelnen freien Träger, der gerne eine intensive Zusammenarbeit möchte. Und in der Regel hängt es viel an uns Gruppenleitern, weil wir dafür zuständig sind, diese ganzen Bereiche zu vernetzen. Und man hat tatsächlich nicht immer die Kapazität, die wünschenswert wäre, um sich wirklich intensiv und mit den einzelnen Bereichen auseinanderzusetzen. Sondern man muss ein bisschen seine Ressourcen dann verteilen und dann gucken, was ist jetzt gerade bei mir eigentlich das Hauptthema? Habe ich jetzt hier gerade auf meiner Station irgendwie ein krasses Drogenproblem? Dann gehe ich eher in die Richtung.
Genau. Ne?
Und meistens hat man bei den harten Extremisten, also bei mir zumindest, sind das Einzelfälle. Ne? Und da muss ich auch wirklich die Kapazität haben, zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt wirklich um diesen Einzelfall. Gerade bei Kurzstrafern, also ich bin jetzt mehr im Langstrafbereich, aber bei Kurzstrafern ist es nahezu nicht möglich. Hm. Bei Langstrafern hat man eine andere Perspektive und eine andere Zeit, aber bei so für ein halbes Jahr oder so,
Aber ich glaube ja auch, ich meine, da besteht ja offensichtlich eine lange Zusammenarbeit mit Exit, ne? Das ist vielleicht ein, zwei Mal intensiver, ja. Ich bin völlig, bin auch gar nicht, wir sind jetzt die Wichtigsten und wir müssen jetzt zum Thema Extremismus, ne? Je länger aber so eine, nach einer kleinen intensiven Einarbeitungszeit wird hoffentlich irgendwann eine Erleichterung, dass man sagen kann, okay, den Fall gehen wir jetzt an Exit und da weiß ich, habe ich mehr Kapazitäten dann für den Suchtfall dann, weil ich sozusagen verlagert habe. Ist das nicht so?
Ich glaube, das ist sehr gut, wenn man so einzelne Erfolgserlebnisse hat. Mhm. Und da reichen auch, glaube ich, einzelne Personen, die Erfolgserlebnisse mit einzelnen Trägern haben. Dann taucht bei Kollege XY irgendwie das ähnliche Thema auf. Dann kann man sagen, ach Mensch, ich kenne da was. Ne? Ich glaube, sowas ist vielleicht gut, wenn man sich wirklich intensiv an Einzelfälle rankettelt, sodass man sich dadurch dann so ein bisschen vernetzen kann im Idealfall.
Bringt mich jetzt so tatsächlich zu der Frage, inwiefern man eigentlich so eine strukturierte Zusammenarbeit im gemeinsamen Sinne eigentlich erzwingen kann oder ob die nicht auch teilweise eher über kennen Verhältnisse, Entwicklungen, lange Prozesse quasi verstetigt werden kann. Also ich will beides nicht ausschließen, aber jetzt auch aus unserer Erfahrung her, klar waren es auch immer sehr konkrete gemeinsame Arbeits quasi Momente, die man dann damit verbracht hat und damit dann halt diese Ebene entwickelt hat. Und wir hatten auch in der Vergangenheit unterschiedliche Erfahrungen mit der Arbeitsagentur, mal eher konfrontativ, mal eher im Zusammenwirken im Sinne des Klienten. Vielleicht fehlte uns da auch dann hier und da der passende Ansprechpartner. Aber jetzt aus der Perspektive von der Bundesanstalt für Arbeit, welche Möglichkeiten hat eigentlich die Bundesanstalt da auch nochmal bestimmte Prozesse zu sichern, Ausstiegsprozesse zu sichern, quasi dem Interesse des Ausstiegs und der Ausstiegsbegleitung nochmal flankierend als Wingman in irgendeiner Art und Weise quasi zu unterstützen?
Ausstieg meinen wir jetzt aus der rechtsradikalen Szene, wir sind nicht beim Thema Vollzug.
Ja, wir sind raus aus dem Vollzug. Wir sind raus aus dem Vollzug und sind jetzt quasi dann entweder danach, aber auch kann ja auch ohne Haftzeit davor sein. Aber welche Möglichkeiten bestehen denn da eigentlich? Oder hat man da Möglichkeiten, solche Prozesse zu begleiten?
Also ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, dass das Kernthema der Bundesagentur für Arbeit als Versicherungsanstalt nicht die Begleitung aus der rechtsextremen Szene ist, auch von Ressourcen, von personellen Ressourcen, nicht sein kann. Was halt das Kernthema wirklich in dem Sinne ist, ist das Thema berufliche Bildung, Integration in den Arbeitsmarkt zur Sicherung des Lebensunterhalts. Punkt. Jobcenter, weil viele verwechseln das immer. Ich möchte einfach mal die Bühne kurz für 2 Minuten nutzen. Das sind 2 unterschiedliche Rechtskreise. Das Jobcenter ist ein Grundsicherungsdienstleister, SGB II. Das heißt, alle Personen, die für den Arbeitsmarkt verfügbar sind, über kein Einkommen verfügen und keinen Anspruch haben auf vorrangige Leistungen, wie zum Beispiel sich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld durch Arbeit erarbeitet haben, die werden durchs Jobcenter beraten, versorgt, finanziell unterstützt. Die Agentur für Arbeit ist ein Versicherungsdienstleister, heißt, man hat in eine Versicherung eingezahlt, ähnlich wie eine Haftpflichtversicherung. Es kommt der Versicherungsfall zum Thema. Ich bin arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit bedroht und dann kann man die Leistung der Agentur nutzen. Oft sind beide Institutionen in ähnlichen Gebäuden, haben ähnliche Schilder und nutzen zufällig das gleiche Computerprogramm. Womit auch die Übergabe, der Übergang von den Rechtskreisen vereinfacht ist. Primär Begleitung in dem Fall, aus meiner Erfahrung, weil ich auch vorher 5 Jahre im Jobcenter im Fallmanagement tätig war, wäre ein offenes Ohr, Zeit und die Ressourcen dafür zu geben. Wenn man im Jobcenter zum Beispiel als Kunde angebunden ist, dort Leistung bezieht, ist man ja in der Regel ganz ordinär verpflichtet, bei allem mitzuwirken, um seine Arbeitslosigkeit oder Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden. Und wenn man in einem Ausstiegsprozess ist, ähnlich wie bei den Prozessen, die ich im Vollzug begleite, dann ist eine ganz, ganz wichtige Ressource Zeit. Und wenn man einen Ansprechpartner vor Ort hat, mit dem man nicht bis zu tief ins Detail, aber offen reden kann und sagen, ich bin hier in einem Prozess, ich bin bei einem Träger angebunden und ich bekomme über diesen Mitarbeiter die Zeit für diesen Prozess, unabhängig irgendwelcher Sanktionsanhörungen oder Verminderung von irgendwelchen Geldleistungen oder der zwanghaften Teilnahme an dem 5. Bewerbungsträger, jetzt muss ich meine Lanze brechen, ich finde das Quatsch, aber es ist eine Maßnahme eingekauft, da muss ein 5. Mal ein Bewerbungsträger in 2 Jahren stattfinden. Und ich habe die Ressource dafür, das ist schon die Hilfe, wo ich sage, das ist der Rahmen, wo SGB II wie SGB III mitwirken kann. Natürlich auf der anderen Seite, wenn es um Personengruppen geht, die gefährdet sind, was wir vorhin schon hatten, haben wir auch das Thema der Sicherung von Datensätzen, dass wir im Endeffekt nur geschützte Datensätze haben. Da hat, wie vorhin schon in der ersten Runde erwähnt wurde, nur ein ganz, ganz kleiner Personenkreis Zugriff auf diese Daten. Auch innerhalb des Hauses, wo der jeweilige Kunde, Klient angedockt ist, nur ein kleiner Teil. Und da gibt es auch nicht die Möglichkeit, dass Dritte dort aus der gleichen Regelstruktur darauf zugreifen können. Habe ich auch in der Vergangenheit oft gehabt beim Thema Zusammenarbeit mit dem LKA, Zeugenschutzprogramm, neue Identitäten, dass im Endeffekt das schon ein Schutzmechanismus ist, um die Person zu schützen und den Zugriff Dritter auf diese Daten, wie zum Beispiel neue Adressdaten und Ähnliches, zu vermeiden. Aber direkte Programme, nein, in den Rechtskreis SGB III wie SGB II. Zusammenarbeit mit Trägern, die vielleicht dort in diesem Bereich auch mit aktiv sind. Und ich muss sagen, auch, weil ordinär, wie gesagt, die berufliche Bildung relevant ist, aber wir viele Träger haben, die noch sozialpädagogisch begleiten, unterstützen und vielleicht auch diesen Prozess als Vertrauensperson dort mitwirken können. Wäre zwar wieder ein Akteur mehr in dem Hilfenetzwerk, in manchen Situationen aus meiner Erfahrung, weil ich auch lange unten in Tate Fleming tätig war, Zossen und so weiter, da ist es manchmal nicht schlecht, von der Sucht und von ähnlichen Strukturen zu sagen, es gibt noch eine Vertrauensperson außerhalb der Regelstruktur Jobcenter, die begleitet. Also diese Möglichkeiten gäbe es. Aber direkte Angebotsinstrumente meines Wissens nicht.
Nee, genau, das ist ja das, was ich meine, dass man eigentlich diese spezifischen Hilfen in verschiedenen Räumen auch dann quasi abrufen kann. Also wir als Ausstiegsprojekt, die Hilfen in verschiedenen Bereichen, ob das Vollzug, Arbeitsagentur, Jugendhilfe oder spezifisch Distanzierungsarbeit und das Gleiche auch wieder quasi rückwirkend und sich da ein Stück weit verzahnt. Und ich glaube, wir könnten jetzt hier noch sehr, sehr, sehr viel länger reden und insbesondere nach 2 Jahren Pandemie und wenig Kontakt und wenig Interaktion in solchen Runden. Leider haben wir trotzdem nicht die viele Zeit, die wir gerne hätten zur Verfügung. Von daher würde ich es jetzt abbinden. Vielleicht finden wir noch eine andere Möglichkeit, die Diskussion genauso zu diskutieren oder noch intensiver zu diskutieren. Hat mich auf jeden Fall gefreut und sehr gefreut, dass alle hier im Studio das erste Mal sitzen können und wir uns da gemeinsam durch dieses Thema bewegen können. Vielen Dank an die Teilnehmer und wir hoffen dann auch beim nächsten Mal, wo wir zum Thema Standard sprechen wollen, dann wiederum alle da begrüßen zu können und das Video wird dann auch wiederum als YouTube-Video zur Verfügung stehen. Ja, vielen Dank in die Runde und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder.
Danke auch. Schön. Danke auch. Vielen Dank.